Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Susanne Fritz. Guten Morgen. Der französische Medienmogul Vincent Bolloré befindet sich auf einem Kreuzzug. Unaufhörlich nutzt er seine Radio- und Fernsehsender sowie seine Zeitung, um erzkatholische Botschaften ins Land zu schicken. Zugleich übt er den Schulterschluss mit den Rechtspopulisten, ein Thema gleich bei uns. Kreuzsteine in Bergkarabach. Die Reliefs der kunstvoll behauenen Steinstelen erinnern an christliche Ereignisse in der armenischen Geschichte. Ein Pater will die Zerstörung der Steine durch aserbaidschanische Soldaten dokumentieren. Auch darum geht es heute. Wir starten mit einem Urteil des höchsten Gerichts in Israel. Auch ultraorthodoxe Männer müssen jetzt in die israelische Armee. Sie hörten es gerade in den Nachrichten. Darüber spreche ich mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Seit Jahrzehnten gibt es in der israelischen Gesellschaft Streit über die Befreiung von streng religiösen Juden von der Wehrpflicht. Gestern hat nun das höchste Gericht in Israel ein Urteil gesprochen. Auch ultraorthodoxe Männer müssen zum Wehrdienst in der israelischen Armee verpflichtet werden. Die neuen Richter in Jerusalem stimmten zwei Petitionen zu, die eine sofortige Einberufung wehrpflichtiger streng religiöser Männer gefordert hatten. Es gebe keine juristische Grundlage, um sie von der Wehrpflicht zu befreien, so die Richter. Aus Tel Aviv ist jetzt unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie kommt es gerade jetzt zu dieser höchstrichterlichen Entscheidung? Es wird ja schon sehr lange über den besonderen Status der streng Religiösen diskutiert.
Genau, also mit dem Krieg, der gerade hier vonstatten geht, hat das erstmal nichts zu tun. Das ist ein wirklich sehr, sehr langer Streit. Es ist eine Ausnahmeregelung, die es schon seit der Gründung des Staates Israel gab, dass ultraorthodoxe Männer, wenn sie denn sich den Torah-Studien widmen, vom Militärdienst ausgenommen sind, nicht hingehen müssen. Dieses Urteil ist natürlich jetzt, fällt in eine Zeit, in der das Land im Krieg ist, in der wir hier 350.000 einberufene Reservisten zum Beispiel haben und in der es wirklich das Land sehr groß belastet wird und wo natürlich auch der Druck dann gestiegen ist und wo viele Menschen halt sagen, auch die Ultraorthodoxen, die ein immer größer werdender Anteil in der Gesellschaft sind, die müssen auch Anteil haben an dem, was Israel hier gerade tut.
Wie sind denn die Reaktionen in Israel auf das Urteil?
Auf der einen Seite Genugtuung bei denen, die das gefordert haben, die genau das fordern, dass eben die Ultraorthodoxen und Ultraorthodoxen auch Anteil haben am Militärdienst, dass sie sich nicht davon zurückziehen können. Das sind viele Menschen. Es gab auch Proteste in ultraorthodoxen Vierteln. Es gab auch immer mehr direkte Angriffe, dass es nicht geht, dass ein großer Prozentsatz der Bevölkerung sich einfach vom Militärdienst drückt. Das ist das Argument von diesen Menschen. Man muss sich vorstellen, 18% der 18-jährigen Männer zurzeit sind Ultraorthodoxe, die dann vom Militärdienst ausgenommen sind. Das ist sozusagen Genugtuung für dieses Lager. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kritik aus den ultraorthodoxen Kreisen. Da wird immer wieder betont, dass dadurch, dass diese Männer sich dieser Lebensform widmen und sich den Torah-Studien widmen und eben nicht zum Militärdienst müssen und deswegen die Zeit haben, das zu tun, dadurch wird der jüdische Charakter des Staates Israel bewahrt und dadurch tun sie eben auch einen großen Dienst für das Land.
Was passiert denn, wenn sich die streng religiösen Männer weigern, zum Militär zu gehen?
Na gut, jetzt muss das Ganze erstmal in ein Gesetz gegossen werden. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das ist eben das, was mit dem Urteil jetzt einhergeht. Und dann gibt es die Pflicht zur Einberufung natürlich. Das ist etwas, was dann passieren wird. Das kann auch erzwungen werden. Sich dem Wehrdienst zu entziehen, ist strafbar hier in Israel, weil eben die Armee sehr wichtig ist, weil das Land bedroht ist, weil man eigentlich oft im Kriegszustand ist, wie jetzt auch gerade seit über 8 Monaten im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Und dann können auch polizeiliche Mittel eingesetzt werden. Es gibt jetzt die Aufforderung der Generalstaatsanwältin, Gali Baraf Miara, die gesagt hat, die Armee soll jetzt erst schon mal gleich damit beginnen, 3000 Männer schon mal einzuziehen. Die Armee solle Vorbereitungen treffen. Das ist dann aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, natürlich was das Militärische angeht. Und zum anderen ist der Anteil der Männer, die man jetzt einziehen müsste, bei über 60.000. Das heißt, die Armee müsste da erstmal einiges tun, um diese Männer überhaupt aufnehmen zu können. Denn natürlich muss man die Regeln, denen diese Männer folgen, zum Beispiel was Ernährung angeht, die Tatsache, dass sie nicht mit Frauen zusammen dienen, dem muss man halt irgendwie Rechnung tragen.
Mhm. Und ich glaube, auch die finanzielle Unterstützung dieser streng religiösen Männer wird eingeschränkt werden oder hört auf, wenn sie nicht zum Militärdienst gehen, oder?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt natürlich für die Parteien, die Ultraorthodoxen vertreten. Es gibt massive staatliche Subventionen dieser ultraorthodoxen Lebensformen, nicht nur in Form von direkten Finanzierungen der Jeschiven, also der Torahschulen, sondern auch durch Stipendien für diese Männer, die diesen Dienst, also die sich diesen Studien widmen. Das tun sie ja in der Regel bis fast an die 30 Jahre, ans Lebensalter von 30 Jahren. Also da fließt viel Geld und das ist etwas, was sich natürlich die ultraorthodoxen Parteien immer wieder auch als Klientelpolitik auf die Fahnen geschrieben haben, dass dieses Geld nicht versickert. Aber das Urteil eben, das sieht jetzt vor, dass die Finanzierung von Yeshivot, also Torahschulen, die, in denen diese Männer studieren, dass die jetzt auch eingestellt werden muss.
Mhm. Welches Verhältnis hat das ultraorthodoxe Judentum überhaupt zum israelischen Staat?
Gut, es gibt kleine Sekten, das ist ja auch eine bunte Welt von ultraorthodoxen Gruppierungen, die den Staat ablehnen, die überhaupt jede Staatlichkeit ablehnen, weil sie eben sagen, ein richtiger jüdischer Gottesstaat, den kann es erst geben, wenn der Messias wiederkommt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Gros der Ultraorthodoxen in Israel sich mit dem Staat arrangiert hat und hier lebt, eben auch, weil es massiv gefördert wird, weil es zum Beispiel auch Subventionen für kinderreiche Familien gibt. Das muss man ja auch verstehen, also die ultraorthodoxe Gruppe in Israel ist die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe. Jede ultraorthodoxe Frau bekommt im Schnitt über 6 Kinder. Also das ist eine Gruppe, die sehr stark wächst, die jetzt schon einen Anteil von insgesamt 13% an der gesamten Bevölkerung hat. Und das geht natürlich auch, indem der Staat das subventioniert. Und insofern haben sich da viele mit diesem Staat arrangiert, auch politisch übrigens. Es gibt Parteien, die sie vertreten, zum Beispiel die Schas-Partei. Und diese Parteien sind auch immer wieder in israelischen Regierungen gewesen, eben auch um sicherzustellen, dass die Gelder für diese Klientel weiter fließen.
Ganz kurz noch zum Schluss, welche Rolle kann das Urteil für die Integration der streng Religiösen in die israelische Gesellschaft bedeuten?
Ja, das ist ein wichtiges Thema, denn tatsächlich gibt es Menschen, die sagen, wenn diese Bevölkerungsgruppe so stark wächst, dann müssen sie nicht nur Anteil haben am Militärdienst, sondern zum Beispiel auch wirtschaftlich, indem sie für die Einkommensteuereinnahmen sorgen und arbeiten. Tatsächlich ist die Beschäftigungslosigkeit im ultraorthodoxen Sektor sehr hoch. Über 50% der Männer gehen keiner regelmäßigen Arbeit nach und tragen damit sozusagen nicht zum Wirtschaftswachstum in Israel bei. Das heißt, man hofft auch, dadurch, dass man sie in die Armee integriert, dadurch, dass sie eben nicht so lange dann in der Yeshiva sind, in der Torahschule, dass sie denn auch zum Beispiel eher geneigt sind, eine Arbeit aufzunehmen und auch sich da besser in die Gesellschaft integrieren. Es gibt da Programme, das wird versucht, auch durch Bildungsprogramme, aber da ist noch viel zu tun und man hofft eben auch durch die Integration ins Militär, da einen Schritt voranzukommen.
Sagt Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv, zum Urteil des höchsten Gerichts in Israel, wonach jetzt auch streng religiöse Männer zum Wehrpflicht verpflichtet werden müssen. Überall in Europa ist die Religion auch in Frankreich auf dem Rückzug. Vor allem viele jüngere Franzosen haben sich längst abgewendet. Und so befindet sich der französische Medienmogul Vincent Bolloré auf einem Kreuzzug. Er will mithilfe seines Fernseh- und Radiosenders und seiner Zeitung das Weltbild der Franzosen zurechtrücken. Sein Kampf gilt dem Laizismus und der liberalen Gesetzgebung Frankreichs, etwa beim Thema Abtreibung. Er macht keinen Hehl daraus, dass er dem konservativen katholischen Flügel angehört und übt den Schulterschluss mit den Rechtspopulisten. Kritiker sind besorgt. Sie befürchten, dass Bolloré mit seinen politischen Sendungen großen Einfluss auf die Parlamentswahlen haben könnte, die am kommenden Wochenende beginnen. Susanne Krause berichtet aus Frankreich.
Anfang Dezember 2023 im privaten TV-Infokanal CNews, Flaggschiff von Vincent Bollorés Medienimperium. In dieser Ausgabe seiner täglichen Polit-Talkshow behandelt Star-Moderator Pascal Prod das Thema Laizität. Die Säkularisierung der Gesellschaft stößt ihm hörbar auf.
Les gens ont le sentiment qu'ils ne reconnaissent plus la France.
Die Leute haben doch heute das Gefühl, dass sie das Frankreich ihrer Kindertage nicht wiedererkennen. Und selbst die, die, wie man früher sagte, vor 20, 30 Jahren noch Pfaffenfresser waren, sind dies heute weniger. Weil das Einzige, was in diesem Land, das zusammenbricht, Bestand haben wird, ist womöglich die Kirche Roms.
Ein alltäglicher Tonfall bei CNews. Innerhalb weniger Jahre ist der Sender zum Massenmedium aufgestiegen, zum beliebtesten TV-Infokanal im Land. Viel Publikum spricht auch der ebenfalls hauseigene Fernsehkanal Sevit an. Auch dort wird Bolloré's erzkatholischer Gesinnung gehuldigt. Sevit sorgte im Sommer 2021 im Land für Kritik. Zur Primetime lief dort der US-amerikanische Spielfilm Unplanned. Ein Propagandastreifen gegen Schwangerschaftsabbrüche, produziert von christlichen Evangelikalen. Zur Erinnerung, Abtreibungen sind in Frankreich seit 1975 gesetzlich erlaubt. Im März 2024 wurde das Recht darauf in der Verfassung verankert. Das sehen der traditionalistische Flügel der katholischen Kirche im Land sowie rechtsradikale Kreise als Affront. Im Vorfeld mit dem Thema befasst hatte sich auch das Religionswochenmagazin von CNews. Das ist Enquête d'Esprit getauft, übersetzt auf der Suche nach dem Geist. Gemeint ist, klar, der Heilige Geist. In der Sendung behauptete Moderator Émeric Pourbet, die häufigste Todesursache weltweit seien Schwangerschaftsabbrüche und meint damit die Embryonen und Föten.
C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde.
Laut dem Institut Worldometer gingen 73 Millionen Tote in der Welt im Jahr 2022 auf Abtreibungen zurück. Also 52% aller Todesfälle. An Krebs sind 10 Millionen Menschen gestorben. An Tabak 6,2 Millionen.
C'est 6,2 Millionen.
Damit sorgte im Land für solche Empörung, dass sich die Medienaufsichtsbehörde einschaltete und der Sender sich unter Verweis auf einen angeblichen Technikfehler öffentlich entschuldigte. Generell setzt das CNews Religionsmagazin auf eher nun ungewöhnliche Themen. Im Studio sitzen fast ausschließlich Gäste, die dieselben Ansichten hegen wie der Moderator. Pourbet spricht mit ihnen etwa über Teufelsbesessenheit und angebliche dämonische Mächte.
Bienvenue dans Enquête d'Esprit, c'est une réalité plus.
Herzlich willkommen bei Auf der Suche nach dem Geist. Es geht um eine Realität, die viel hinterlistiger ist als jedes Virus, gefährlicher als jede Epidemie, ansteckender als jede Infektionskrankheit. Diese Wirklichkeit, das sind die Mächte des Bösen in all ihren Formen. Sie dehnen ihre Macht in alle Bereiche der Gesellschaft aus, wie täglich zu sehen ist, um uns in die Verzweiflung zu treiben.
Pour nous conduire au désespoir.
Wir sind in einer Welt, in der die Sünde nicht mehr existiert. Deshalb weiß man gar nicht mehr, dass Fälle von Teufelsbesessenheit leider zum Alltag gehören. Da gibt es viele Gründe. Unter anderem, dass immer mehr Leute nicht getauft sind.
Vom Islam ist in der Sendung nur selten die Rede. Und wenn überhaupt, dann nur in Bezug zum Katholizismus. Da kommt zum Beispiel eine junge Frau zu Wort, ehemals Muslimin, zum Katholizismus konvertiert.
Seit ich anfing, die Geschichte Frankreichs zu studieren, konnte ich mich aus dem republikanischen Joch befreien, das uns den Blick auf das katholische Frankreich verschließt. Als ich den republikanischen Lack abkratzte, entdeckte ich das Frankreich des heiligen Ludwig, der heiligen Genoveva, von Clodwig und Jeanne d'Arc. Und da habe ich dann mit dem Islam abgeschlossen.
Die Kommunikationswissenschaftlerin Sylvie Pierre forscht an der Universität Lorraine zu den französischen TV-Religionssendungen. Was das CNews-Religionsmagazin charakterisiere, so Pierre, sei dessen Bekehrungseifer. Sylvie Pierre.
Die Sendung will Schaufenster der Spiritualität, der Religion sein. Doch statt wie die öffentlich-rechtlichen Sender die gesetzliche Pluralitätsvorgabe zu erfüllen, also allen großen Religionen das Wort zu erteilen und es den Zuschauern zu ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu bilden, geht es im Religionsmagazin von CNews nur um eine einzige religiöse Bewegung.
Wer dort das Sagen habe, seien erzkonservative Katholiken.
Das aber ist ein Problem bezüglich des gesellschaftlichen Zusammenhalts wie auch des Laizitätsprinzips. Denn wenn man quasi nur eine religiöse Gruppe zu Wort kommen lässt, ist das Risiko einer gesellschaftlichen Spaltung nicht fern.
De fracture, de séparation.
Für den Mangel an Pluralismus, für Hassreden, für das Verbreiten von Fake News wurde CNews, insbesondere dessen Religionssendung, von der Medienaufsichtsbehörde Arcom schon über 40 Mal abgemahnt und mit teils sehr hohen Geldstrafen belegt. Zu einem Kurswechsel im Haus führte das nicht. Der Stimme der Katholiken in der Öffentlichkeit mehr Gehör zu verschaffen, ist Anliegen mehrerer Medienunternehmen, die sich in Frankreich bereits ab 1905 formierten. Als das Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat erlassen wurde, hält Jan Bresson du Clézio fest. Der Religionssoziologe forscht seit langem zur Entwicklung des Katholizismus im Land. Bolloré's TV-Sender nehme da eine Sonderstellung ein.
CNews hat zu Pfingsten die Messe des Pilgerzugs Notre-Dame de Chrétienté in Chartres live übertragen. Das war wirklich ein Medienkuh und auch ein religiöser Coup. Denn bei den Veranstaltern handelt es sich um Traditionalisten. Diese Pilgermesse galt bislang in unserer Kirche eher als marginal. Dabei ist es genau deren konservative Dynamik, die heute bei uns junge Leute anzieht. Dass CNews die Messe übertrug, brachte diese Randgruppe auf einen Schlag in den Mittelpunkt.
Angesichts dessen, dass der Katholizismus in Frankreichs Gesellschaft immer mehr zu einem Minderheitenphänomen wird, habe ein Medienimperium wie das von Bolloré viel Einfluss, so Raison du Clusiou. Möglicherweise auch auf Wahlentscheidungen, wie bei der letzten Präsidentschaftswahl vor 2 Jahren.
Et on voit une augmentation très nette.
Man sieht einen deutlichen Anstieg der Stimmen von regelmäßig praktizierenden Katholiken für rechtsextreme Parteien. Beflügelt wird dies nun zweifelsohne von Bolloré-Medien. In CNews geht es zum Beispiel immer wieder in sehr polemischer Form um das Thema Migration. Das leistet den politischen Strömungen ganz rechts außen Vorschub.
Wer einen wachen Verstand habe und CNews schaue, fühle sich wie in eine Parallelwelt versetzt, sagt François Bonnet. Er sieht CNews als französisches Pendant des US-amerikanischen TV-Infokanals Fox News. Der trug 2016 massiv dazu bei, dass Donald Trump Staatspräsident wurde. Bonnet leitet einen Verein, der sich für unabhängigen Journalismus und Pluralismus in den Medien einsetzt. Die Macht, die Bolloré mit seinem Medienimperium heute hat, besorgt ihn sehr.
Bolloré's Medien treten wie eine Art Dampfwalze auf. Die Themen, die CNews morgens abhandelt, werden mittags in Bolloré's Radio Europe 1 dekliniert und abends in der Infotainment-Sendung von Bolloré's TV-Kanal C8 und dann in seiner Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche nochmals aufgewärmt. Was Bolloré's Medien gefährlich macht, ist ihre Fähigkeit, die tägliche Agenda der politischen Debatte zu diktieren.
L'agenda quotidien du débat public.
Im aktuellen Parlamentswahlkampf befeuern Bolloré's Medien mit täglichen Sondersendungen ein Ziel: eine Koalition der rechten Partei Les Républicains mit dem rechtsextremen Rassemblement National. Damit hofft der Medienmogul, seinen zivilisatorischen Krieg zum Sieg zu führen.
Der französische Medienmogul Vincent Bolloré ist erzkatholisch und übt den Schulterschluss mit rechten Parteien. Susanne Krause berichtete aus Frankreich. Bergkarabach ist eine Gebirgsregion zwischen Armenien und Aserbaidschan. Bekannt wurde sie durch den Konflikt beider Länder um das Gebiet. Im September des vergangenen Jahres übernahm Aserbaidschan die Kontrolle über die Region. 100.000 Armenier haben daraufhin Bergkarabach verlassen. Zurückgeblieben sind Zeugnisse der christlichen Geschichte. Kirchen, Klöster und Kreuzsteine. Das sind oft kunstvoll behauene Steinstelen, deren Reliefs an christliche Ereignisse der armenischen Geschichte erinnern. Doch die Steine sind in Gefahr. Soldaten sollen Kreuzsteine mutwillig zerstört haben. In einem Fall hatten sie auf ein Denkmal geschossen. Florian Kuckelsberger berichtet über einen Pater, der die Zerstörung dokumentieren will, und über einen Steinmetz, der neue Kreuzsteine fertigt.
Ein Besuch in Etchmiadzin, einer Kleinstadt in der Nähe von Jerewan. Hier sitzt die armenisch-apostolische Kirche. Im Jahr 301 erhob Armenien als erstes Land das Christentum zur Staatsreligion. Heute gehören 90% der Bevölkerung der Kirche an. Das Gelände der armenisch-apostolischen Kirche ist weitläufig und offen zugänglich. Durch das viele Grün erinnert es an einen botanischen Garten. Doch die Idylle trügt. Der Krieg ist nicht weit. Neben der Kathedrale, dem Herzstück des Kirchengeländes, liegt das Büro von Pater Garrick. Im Auftrag seiner Kirche untersucht Pater Garrick, wie es um das kulturelle Erbe Armeniens in Bergkarabach bestellt ist.
Aserbaidschan lässt bis heute keine unabhängigen Beobachter ins Land. Deshalb wissen wir nicht, wie viele Kirchen bisher zerstört oder geschändet wurden. Die Kirche ist die Seele eines jeden Armeniers, haben einige unserer Historiker geschrieben. Seit Jahrhunderten prägt die Religion das Leben der Menschen hier. An guten und schlechten Tagen. Sie ist Teil unserer Identität. Und selbst die wenigen Atheisten im Land würden diesen Einfluss nicht leugnen. Ein Armenien ohne Kirche ist unvorstellbar. Das gilt übrigens auch für Bergkarabach. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Und natürlich ist die aserbaidschanische Politik deshalb gegen die Kirche gerichtet.
Für Pater Garrick geht es bei der Zerstörung von Kulturgütern nicht um Steine, sondern um Identität. Kirchen, Klöster und Kreuzsteine zeugen davon, wie die armenische Kultur Bergkarabach geprägt hat. Hier entsteht vielleicht gerade neues Kulturerbe. Die Werkstatt von Hambig ist schon von Weitem zu hören. In der ehemaligen Garage im Herzen Jerewans ist an diesem Abend ein 2 Meter großer Stein aufgebockt. Feine Bleistiftlinien zeigen, wo der 35-jährige Steinmetz mit dem Meißel ansetzen muss.
Das ist Tuffstein. Vor Millionen von Jahren war das Lava. Es ist ein weicher Stein. Man kann gut damit arbeiten. Aber er bricht auch schnell. Man muss mit dem Material umgehen können. Der Stein wird etwa 60 Kilometer von hier abgebaut. Er ist ideal für Khatschkare.
Der junge Armenier hat das Handwerk von seinem Vater gelernt. Jeden Abend ist er hier anzutreffen. Immer wieder bleiben Passanten stehen, fotografieren die offene Werkstatt. Hammer, Meißel, Zirkel und Bleistift. Mehr braucht der Künstler nicht, um den Kreuzstein zu gestalten. Schicht um Schicht trägt er vom Tuff ab, bis das floral anmutende Relief gut zu erkennen ist.
Jeder Khatschka hat sein eigenes Muster. Ich entscheide immer spontan, was ich male. So entstehen diese Ornamente. Aber was danach kommt, weiß ich noch nicht. Als ich meinen Vater fragte, was die Ornamente bedeuten, gab er mir eine Antwort, die ich nie vergessen werde. Er sagte, es gehe vor allem um Schönheit. Solange die Ornamente nur schön sind, werden die Menschen schon ihre eigenen Interpretationen finden, was sie bedeuten könnten. Und so halte ich es.
Hambig geht in die Hocke und betrachtet den behauenen Stein kritisch. Dann setzt er erneut den Meißel an.
Wir haben sehr viele Khatschkare nach Bergkarabach geschickt. Unsere Arbeiten sind nicht so wichtig, aber die wirklich alten Khatschkare sind unersetzlich. Sie repräsentieren unsere Kultur. Natürlich verliert die Menschheit etwas, nicht nur die Armenier, wenn die Steine zerstört werden. Sie begreifen es nicht, aber ihre Enkel werden es vielleicht eines Tages verstehen. Wir machen einfach weiter, wie die letzten 1000 Jahre. Wir werden weiterhin Schönheit schaffen.
Kreuzsteine erinnern an die Geschichte der Armenier in Bergkarabach. Ein Beitrag von Florian Kuckelsberger. Das Feature können Sie in voller Länge in der Deutschlandfunk-App nachhören. Das war Tag für Tag an diesem Mittwoch mit Luisa Mayer in der Redaktion. Weiter geht's nach den Nachrichten mit der Sendung Agenda. Und noch ein Tipp, bleiben Sie auch heute Abend noch dran, denn um 20.10 Uhr kommt unser Feature aus Religion und Gesellschaft, das Thema ein Gottesereignis im menschlichen Leben, der Religionsphilosoph Milad Karimi über den Koran. Ich heiße Susanne Fritz, danke für Ihr Interesse und bis bald.